Inforadio Apropos Wirtschaft. Unternehmen, Märkte und Gesellschaft.
Das ist ein wunderbarer Geburtstag. Der Innovationspreis Berlin-Brandenburg wird stolze 25 Jahre alt. Grund genug, mal nachzufragen, wie groß ist denn eigentlich das Innovationspotenzial in der Region? Gibt es genügend Ideen und Patente? Wie hoch ist die Kreativität? Was bringt eigentlich der Innovationspreis der Region und den Preisträgern? Setzt die Politik hier eigentlich an der richtigen Stelle an und was gewinnen die Unternehmen mit der Auszeichnung? Das alles wollen wir diskutieren mit Almut Nering-Venus, Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Günter Faltin, Leiter des Arbeitsbereiches Entrepreneurship der FU Berlin und Vorstand der gleichnamigen Stiftung, Lars Handrich, Geschäftsführer der DIW Econ GmbH, das Consulting-Unternehmen vom DIW Berlin, und Niklaus Meyer, Geschäftsführer Cyphercell Solartechnik in Berlin, Innovationsträger 2006. Mein Name ist Ute Holzhey. Schön, dass Sie alle gekommen sind. Herr Handrich, da hat sich das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung mal die Innovationspotenziale der Region genauer angeschaut und einen Innovationsindex erstellt. Mit welchem Ergebnis? Auf welchem Platz liegen da Berlin und Brandenburg?
Berlin und Brandenburg sind sehr unterschiedlich als Region. Wenn man Berlin mit den anderen Bundesländern vergleicht, dann liegt Berlin weit vorn, während Brandenburg als eher agrarisch geprägter Flächenstaat eher im unteren Drittel zu sehen ist, sodass also am Ende dann, wenn man die Region Berlin-Brandenburg zusammennimmt, ein guter deutscher Durchschnittswert herauskommt.
Das ist ja ganz erstaunlich, dass Berlin so gut liegt auf dem vierten Platz. Erfreulich. Frau Nering-Venus, wie ist das eigentlich, wenn man das so sieht, dass Brandenburg als Land mit mehr Agrarwirtschaft hier doch Berlin auf dieser Indexliste ziemlich weit runterzieht, nämlich auf den Bundesdurchschnitt, wir in Berlin aber eigentlich auf dem vierten Platz liegen, muss man sich natürlich fragen, ist das da so klug, mit Brandenburg sich zusammen auf die Indexliste stellen zu lassen?
Ja, uns geht es ja jetzt nicht nur um die Indexliste, sondern uns geht es ja darum, dass wir eine gemeinsame Metropolenregion sind. Der sogenannte Speckgürtel um Berlin, auch mit den Universitäten von Cottbus und anderswo, die sind schon sehr wichtig, auch für die Metropolenregion Berlin-Brandenburg. Und für uns ist wichtig, dass wir hier abgestimmt vorgehen und dass wir hier gemeinsam auch diesen Innovationspreis ausloben. Und das hat sich auch bewährt.
Frau Nering-Venus, Sie sind ja noch nicht so lange Staatssekretärin. Dennoch möchte ich Sie fragen, könnten Sie uns vielleicht mal so eine Stärke-Schwäche-Analyse der Region präsentieren? Wo sind wir Ihrer Meinung nach stark und wo hapert es bei der Innovationskraft?
Also das sagt Ihnen fast jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, wenn Sie in solche Unternehmen gehen, die ganz stark innovativ sind und einen hohen Anteil an Forschung und Entwicklungspotenzial haben. Die sagen immer, sie sind deshalb in Berlin, weil es in Berlin so viele gute, ausgebildete Menschen gibt. Die Vertreter von Pfizer haben gesagt, sie kommen deshalb hier auch nach Berlin, weil sie wissen, dass hier gut ausgebildete Menschen sind. Wir haben eine sehr hohe Selbstständigenquote hier in Berlin. Die sind sehr flexibel. Und ich möchte einfach auch nochmal erwähnen, also wo wir auch sehr, sehr gut sind, wir haben eine hohe auch Frauenerwerbsquote. Auch das ist mittlerweile, wenn man sich auch die internationalen Studien anguckt, ein Modernisierungsfaktor, wo wir eine Schwäche haben, ist, das ist aber auch bekannt, wir haben natürlich eine industrielle Schwäche hier in Berlin. Das heißt, durch die Umwälzungen 89, 90 und danach ist die industrielle Basis und auch die der industriellen Dienstleistungen, der produktionsnahen Dienstleistungen, sagt man ja, sind wir deutlich schwächer als die süddeutschen Bundesländer. Aber, und da haben wir ja versucht, auch anzusetzen, da muss man dann das noch etwas näher dann erklären, wir sind jetzt in einem Wachstum, auch von wissensbasierten Unternehmen. Und wir versuchen genau diese Stärke, die wir dort haben, nämlich über Ausgründungen aus Universitäten, aus außeruniversitären Einrichtungen, Hamm-Meitner-Institut gibt es ja Beispiele, die mit Ausgründungen neue Unternehmen zu schaffen, also diesen Transfer, auch diesen Technologietransfer zu entwickeln. Daran müssen wir weiterarbeiten, weil wir werden nicht so viele Ansiedlungen hierher ziehen. Wir werden weiter Ansiedlungen anziehen, weil Berlin auch attraktiv ist. Aber wir müssen auch das eigene Potenzial mit den klugen Köpfen, die hier sind, weiter fördern, damit wir aus Ideen dann auch Produkte machen und daraus entstehen Arbeitsplätze dann.
Ja, Herr Meyer hat Ihnen ja auch gezeigt, wie das geht mit CypherCell. Sie haben 2006 den Innovationspreis erhalten. Sie haben ja Meilenschritte schon hinter sich. Vielleicht können Sie mal kurz vorstellen, wie Sie Ihr Unternehmen hier in Berlin entwickelt haben und vielleicht auch erzählen, wie Sie dieses Innovationspotenzial in Berlin spüren und vielleicht auch in Adlershof, man muss sagen, Ihr Unternehmen sitzt in Adlershof, für sich nutzen konnten.
Wir haben angefangen in den 90er Jahren, damals noch am Hahn-Meitner-Institut. Dort wurde eine neue Technologie zur Herstellung von innovativen Solarzellen entwickelt. Solarzellen, die günstiger hergestellt werden können als die konventionellen Solarmodule und die auch breitere Anwendungsmöglichkeiten haben. Die Technologie war dann in der Forschungsumgebung im Prinzip fertig. Das war 1999 der Fall und wir haben dann 2000 angefangen, die Ausgründung von CypherCell vorzubereiten. Unsere Aufgabe war zunächst, aus den kleinen Laborzellen großflächige Solarmodule zu machen. Wir brauchten also eine Pilotfertigung, wo große Anlagen stehen, um dann eben erstmal auf einem industriellen Format zu zeigen, dass das Ganze funktioniert. Wir haben dann 2000 bis 2003 Kapitalgeber dafür gesucht und am Ende auch akquiriert. Und 2003 hat dann die Ausgründung wirklich begonnen. Da war das Kapital beisammen, wir konnten die Produktion errichten. Wir sind nach Adlershof gegangen, weil wir es für einen Standort halten, wo man auf engstem Raum sehr gute Partnerschaften bilden kann. Es gibt eine Reihe von Forschungseinrichtungen in Adlershof. Es gibt auch eine Reihe von technologieorientierten Unternehmen. Es sind viele Partnerschaften erwachsen. Deswegen sind wir dorthin.
Und davon haben Sie denn auch profitiert?
So ganz konkret? Auch immer wieder profitiert. Das wächst immer noch, da kommt immer noch was hinzu. Das war auch nicht der einzig erfolgsbestimmende Faktor, aber es war ein guter Standort. Man darf vielleicht auch dazu sagen, dass Ost-Berlin, das Adlershof natürlich eine sehr gute Förderung für junge Unternehmen geboten hat. Auch das war ein Grund, nach Adlershof zu gehen, das will ich nicht verhehlen. Wir haben am Anfang im Prinzip sehr forschungslastig arbeiten müssen, weil am Hahn-Meitner-Institut nur bis zu einem bestimmten Grad der Technologieentwicklung überhaupt gearbeitet werden kann. Und wir mussten in einem sehr frühen Stadium das aufgreifen und mit privatem Geld umsetzen. Und das heißt, wir waren auch auf Fördermittel angewiesen, waren auf Unterstützung vom Senat angewiesen. Und die haben wir von Anfang an mit einer sehr großen Verlässlichkeit und im großen Umfang bekommen.
Wir haben das also jetzt mal am praktischen Beispiel gesehen. Adlershof ist ja auch so ein Aushängeschild für Berlin, wo die Wirtschaft und wo Technik und Forschung zusammenarbeiten. Herr Faltin, nutzen wir denn eigentlich das Potenzial?
Das ist eine gute Frage, ja, weil ich glaube, wir nutzen es nicht, sondern wir machen den gleichen Fehler wie in der Vergangenheit, nämlich dass wir sehr einseitig auf diesen Hightech-Bereich gucken. Der nimmt tendenziell ab. Heute geht es mehr um Branding, es geht mehr um etwas, das Wachstum der kulturell kreativen Klasse, wir sehen gerade in Berlin, dass die Bedeutung Berlins abnimmt in ihrer industriellen Stärke und zunimmt in ganz anderen Bereichen. Das ist immer ein Blick in die Vergangenheit, wo tatsächlich Deutschland bis so in die 70er, 80er Jahre auf ganz vielen technischen Bereichen führend war. Und es ist irgendwo der Wunsch, doch da wieder anzuknüpfen und da wieder den Anschluss zu gewinnen. In Wirklichkeit leben wir in einer postindustriellen Gesellschaft. Das ist nicht eine Erfindung der Soziologen, sondern das ist eine Realität. Vieles an Industrie geht in die in Länder wie China und Indien. Wir werden das auf Dauer hier gar nicht halten können. Die nächste Krise wird die Automobilindustrie sein. Das ist jetzt schon absehbar. Und wir müssen uns wirklich auf andere Bereiche konzentrieren. Und Innovation ist eben nicht nur Hightech. So schön das ist und so spektakulär das immer in den Medien dargestellt werden kann, wir blenden eigentlich die wichtigeren Teile aus. Wenn Sie die Statistik nehmen von Arbeitsplätzen, dann führt Hightech, wenn es hochkommt, vielleicht zu einem Drittel der Wachstum der Arbeitsplätze. Und die zwei Drittel blenden wir aus. Und wir haben in Berlin eigentlich eine einzigartige Chance. Wenn Sie sich die Renaissance angucken, Florenz, dieses Zusammenspiel, dass gerade im wirtschaftlichen Bereich die Innovation kam. Und zwar aus dem Zusammenspiel mit Durchbrüchen in Wissenschaft, das Abgehen von dem Monopol der Kirche und diesen künstlerischen Innovationen. Da haben wir so eine Chance hier, ich nenne es mal den Medici-Effekt, etwas zu erreichen, wo wir zusammen mit den wenigen anderen Städten, die diese Einzigartigkeit haben, etwas erreichen könnten. Und da ist, glaube ich, das alte Vorurteil, so produktiv ist die Industrie und die Künstler, die sind so irgendwie was Komisches. Und das Kulturelle, ja, das ist auch irgendein Wirtschaftsfaktor. Aber so richtig für voll wird das nicht genommen. Es gibt aber eine ganze Reihe von Studien, die sagen, da liegt die wirtschaftliche Bedeutung der Zukunft. Warum reden wir hier immer nur über Hightech? Warum ist hier wieder typischerweise jemand von Hightech? Warum haben wir nicht einen bunten Künstler hier, der vielleicht einen Durchbruch in seinem Feld erzielt oder jemand, der ein extravagantes Branding sich überlegt. Es gibt viele Bereiche, in denen man sich hervortun kann.
Herr Hendrich, Sie hatten auch geschrieben, dass zum Beispiel dieser Innovationspreis doch sehr auf diese Ingenieurswissenschaften begrenzt sind.
Das ist richtig, ja. Wir haben festgestellt, dass ein Großteil der Prämierten quasi für ingenieursnahe oder naturwissenschaftliche Innovationen prämiert wurden. Und wir hatten eben auch angeregt, quasi auch hier in diese Richtung der Diskussion gehend, dass man auch andere Innovationen, Dienstleistungsinnovationen, Serviceinnovationen, also Innovationen ist ja sehr viel breiter als nur die Erfindung eines neuen Produktes oder die Verbesserung eines Rohstoffes oder eines Werkstoffes zu gehen. Also das kann man durchaus ins Auge fassen. Also das ist aber eine Anregung gewesen für die Jury und für die Auslober des Preises. Das ist sicherlich ein Bereich, der in Berlin vielleicht auch stärker mit in den Fokus umgerückt werden sollte und der auch bedeutend ist. Aber vielleicht nochmal zurückgehend hier auf die Kritik an der Hightech. Wenn ich mich erinnere, die Hightech-Strategie der Bundesregierung ist eigentlich keine Hightech-Strategie, sondern sie spiegelt einfach nur die Referate des Bundesforschungsministeriums wider. Die ist so breit, da ist alles drin. Innovation und Hightech ist auch immer so ein Modebegriff. Das wandelt sich mit den Zeiten und dann werden Industrien abgeschrieben. Da wird man gesagt, ach, das lohnt sich nicht mehr, da zu investieren. Die wandern sowieso alle nach Asien und Osteuropa ab. Es gibt Branchen wie zum Beispiel die deutsche Glasindustrie, die haben ein unglaubliches Comeback erlebt, oder die deutsche Textilindustrie. Das sind alles innovative Branchen, die wir immer übersehen.
Also was Herr Faltin ja auch unter anderem fordert, ist Transfer. Das heißt also einmal die Künstler zur Wirtschaft, die Wirtschaft mit den Wissenschaftlern. Und da versucht ja gerade der Senat einen Transfer zum Beispiel zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Das funktioniert ja manchmal, das haben wir hier gesehen. Bei Cyphercell hat das sehr gut funktioniert. Da ist also aus der Wissenschaft jemand gekommen, der denn auch in Berlin ein Unternehmen aufgebaut hat. Ansonsten, Frau Nehring-Wilnus, wenn Sie vielleicht mal so eine Zwischenbilanz ziehen.
Wenn ich mir angucke, wo in den letzten Jahren da wird ja dann immer auf die öffentliche Förderung dann auch geschaut, weil das ist ja auch das, was wir dann als Senat dann zur Verfügung stellen. Da gibt es natürlich eine ganze Menge an über den Zukunftsfonds, über IBB-Kredite, also über Kredite der Investitionsbank, die auch in solche Forschungsprojekte gehen, die dann also auch Anwendungsforschung haben, wo wir wissen, dass also dort auch Produkte bis zur Marktreife entwickelt werden. Dort sind wir, denke ich, in den letzten Jahren besser geworden, deutlich besser. Und wir haben wo Berlin stark ist, im Bereich von IT-Kommunikation, Kreativwirtschaft, Medizintechnik, Biotechnologie, Optoelektronik und auch Verkehrssystemtechnik und jetzt auch Energietechnik, haben wir etwa 80% unserer Gelder konzentriert. Und wenn ich mir nochmal diesen Innovationspreis angucke, der ja Ausgangspunkt hier ist, dann ist dort immerhin, so hat die Jury so gut entschieden, dass also, weiß ich, über 80% haben sie, glaube ich, rausgekriegt, also wirklich in marktreife Produkte überführt wird. Und das ist ja der Punkt. Wir brauchen in Berlin Arbeitsplätze, hochqualifizierte, in allen Bereichen. Also auch in denen, die Herr Faltin hier ansprach, haben wir auch hochqualifizierte Arbeitsplätze. Und hier müssen wir also, dahin müssen wir auch kommen, dass wo wir unterstützen mit öffentlichen Mitteln, mit Steuergeldern, es auch zu Produkten und zu Arbeitsplätzen kommt. Und ich denke, da gibt es gute Beispiele. Keiner sagt, dass man das nicht noch besser machen kann, dass man nochmal umsteuern muss, dass man immer wieder gucken muss, ist es richtig so? Das ist nicht die Frage. Ich denke, wir sind da auch sehr offen und sind an einem offenen Diskussionsprozess, auch mit der Wissenschaft.
Herr Faltin?
Da ist, meine sagt, es ist ein Denkfehler drin. Und die ganze Diskussion um Unternehmensgründung, Unternehmertum, geht ja aus von dem Wirtschaftstheoretiker Schumpeter, der gesagt hat, wir müssen eine ganz wichtige Unterscheidung machen, nämlich Erfindungen auf der einen Seite und Innovation auf der anderen Seite. Und das geht jedes Mal wieder rückwärts. Die Erfindungen sind eben noch nicht, auch wenn sie marktreife Produkte entwickeln, ist das immer vom Angebot her gedacht. Da hat jemand ein Patent gemacht, das ist ja so toll, jetzt müssen wir doch das Patent umsetzen. Das war auch in der Gründerzeit und noch vor 50 Jahren absolut richtig. Heute haben wir Märkte, die sich mehr von der Nachfrage her orientieren. Also nicht vom Forschungsinstitut her ein marktreifes Produkt entwickeln, sondern vom Markt her überlegen, was brauchen wir und das vielleicht hineintragen in die Forschung. Die Forschungslogik ist eben nicht die Marktlogik und deswegen scheitern viele dieser Transferprojekte, weil sie immer von der Angebotslogik ausgehen. Wir haben ein Patent, na das ist doch so toll, das hat doch so viel Geld gekostet, warum ist denn jetzt niemand, der das in ein erfolgreiches Produkt umwandelt? Ein marktreifes Produkt aus einem Wissenschaftsinstitut ist noch lange kein am Markt erfolgreiches Produkt.
Das sagt ja keiner, Herr. Das sagt doch überhaupt keiner. Davon habe ich auch gar nicht gesprochen. Sie provozieren ja hier bewusst auch ein bisschen. Also selbstverständlich ist unser, jedenfalls unser, was wir als unsere Politik, was wir als Politik machen können, einen Großteil machen natürlich auch Unternehmen. Ne? Also dass wir Unternehmen motivieren und auch mit Unternehmen, gerade mit der großen Anzahl an kleinen und mittelständischen Unternehmen, die auch innovativ sein müssen, um sich weiterzuentwickeln, um die mit Wissenschaft auch zusammenzubringen und auch die Nachfrage zu artikulieren.
Das sagen also, Sie so, dass Sie Unternehmen motivieren. Die Unternehmen sagen sehr deutlich, dass sie sich von Regularien und Anträgen und Steuern und komplizierter werdenden Steuersystem. Wir sind Weltmeister im Steuerrecht. 60% der Literatur des Steuerrechts auf der Welt ist deutsches Steuerrecht.
Aber und es Herr gibt Leute, die sagen, es ist falsch, es sei 80%. Die Mehrheit der Steuern machen doch jetzt nun nicht wir als Land. Das wissen Sie. Bringen Sie nicht bitte alles durcheinander.
Die Unternehmen motivieren, motivieren müssen. Ich glaube, Unternehmen sind sehr motiviert. Und ich weiß nicht, ob der staatliche Sektor in Deutschland wirklich die Unternehmen motiviert und unterstützt oder ob er sie nicht wirklich behindert.
Nein, also wir haben damit ja ganz viel ganz zu fremde tun. These. Nein, Herr Faltin, das stimmt ja so nicht. Natürlich artikulieren die Unternehmen, dass sie Rahmenbedingungen und Unterstützung brauchen. Selbstverständlich. Und ich weiß beispielsweise, dass die Drittmittelakquise aus dem Bereich der Berliner Unternehmen, weil sie insgesamt eben nicht so stark sind wie andere in anderen deutschen Gegenden, dass sie da auch Unterstützung brauchen. Wir reden ja mit Ihnen. Sie sitzen ja bei uns mit am Tisch. Wir lassen uns ja beraten. Wir denken uns das ja nie aus. Wirklich nicht.
Herr Mayer?
Also erstmal unterschätzen Sie völlig, wie viel Zeit es braucht, ein Produkt aus einer Entwicklung, meinetwegen aus einem Forschungsinstitut, in den Markt zu überführen. Welches Institut wäre denn bereit, für ein Produkt, was dann vielleicht 10, 15 Jahre später auf den Markt kommt, seine Forschungsarbeit darauf auszurichten? Geschweige denn, wissen wir heute, was in 10 Jahren, in 15 Aber Jahren die Nachfrage
ist. Wie denn aus der Wissenschaft, was am Markt passiert? Das ist doch der Denkfehler.
Der Denkfehler, Herr Faltin, ist, dass Sie der Meinung sind, dass wenn ein Unternehmer mit einer Idee oder ein Wissenschaftler mit einer Idee scheitert, dass das ein Problem ist. Natürlich scheitern Unternehmer auch ab und zu mit Ideen. Sie können nicht 10, 15 Jahre vorher wissen, was in 10 Jahren die Nachfrage sein wird. Das können Sie erahnen, das können Sie planen. Meistens ist die Forschung, die Forschung auch darauf ausgerichtet. Also Herr Meitner ist ein gutes Beispiel. Mit Vorsorgeforschung für Energieerzeugung. Aber wir wissen doch nicht, was in 10 Jahren, in 15 Jahren nun wirklich der Markt will. Das heißt, man kann das nur in eine Richtung drängen und manches klappt und anderes klappt nicht. Und wir müssen, glaube ich, viel mehr dahin kommen, dass man Unternehmer, die dann auch mal mit einer Idee scheitern, meinetwegen, weil die Nachfrage dann eben nach der ganzen Vorarbeit nicht da ist, dass das auch ein wichtiger und sinnvoller Ansatz gewesen. Diese Meinung mit der angeblichen Bürokratie und der Gesetzgebung. Also uns hat noch nicht ein Gesetz daran gehindert, das aufzubauen, was wir aufbauen wollten. Natürlich ärgern Sie sich über die einen oder anderen Behördenvertreter.
Wie rentabel sind Sie? Wie weit sind Ihre Produkte wirklich am Markt hoch erfolgreich? Wie viel Subvention ist in Ihr Produkt gegangen, offen und versteckt durch diese Forschung? Und wann wird das jemals am Markt wieder hereingeholt, weil Sie sozusagen an öffentlichen und anderen Mitteln für Ihre Entwicklung genommen haben? Das sind doch alles Argumente genau für meine Position. Sie brauchen in der Forschung sehr lange. Das ist auch notwendig. Forschung muss langsam, Forschung muss gründlich sein und Markt muss schnell sein. Fast Company. So. Und das hat Dahrendorf schon vor Jahren gesagt, Forschung und Markt gehen nicht zusammen. Forschung muss gründlich sein, muss vorsichtig sein. Bei Forschung entstehen immer neue Fragen, aus einer Frage entstehen 5 neue und aus der entstehen 25 Fragen. So, das muss langsam sein. Deswegen kann Forschung so anwendungsorientiert, marktorientiert gar nicht sein. Das können wir auch gar nicht wünschen. Dieser Gedanke des Transfers, dass wir aus Forschung hocherfolgreiche Marktprodukte entwickeln, das passiert manchmal, aber in der Regel nicht. In der Regel gehen hohe Subventionen rein und ich möchte endlich mal eine sorgfältige Evaluation haben, ob das, was da an Forschungsmitteln hineingeht, denken Sie, die Kernreaktoren wurden gefördert, der Krill wurde gefördert, diese Südsee-Antarktis-Krebse. Wir müssten eigentlich in unseren Lebensmittelläden Massen von Krill sehen. So, das war ja ein langes Forschungsprojekt. Dann hat man die Großrechner gefördert, aber in Wirklichkeit sind die Kleinrechner gekommen und so weiter. Ich kann eine lange Liste aufzählen, wie in Deutschland Beamte die Spürnasen der Nation sind und wirtschaftlich genau wissen, was Folge ist und dann in Wissenschaft investieren. Da kommen solche Firmen heraus wie Sie. Hoffen wir, dass Sie erfolgreich sind. Ich wünsche es. Aber ich würde gerne mal wissen, ob dieser ganze Aufwand wirklich das ist, was uns in der Wirtschaft vorwärts bringt.
Was wäre denn die Alternative?
Die Alternative wäre, dass man das, was eigentlich in der Literatur längst steht, dass man vom Markt ausgeht. Dass man, wenn man Wirtschaft macht, vom Markt ausgeht. Wir brauchen nicht so viel Erfinder, sondern wir brauchen die Trüffelschweine, die aus diesen Erfindungen mit einem Gespür für Markt und auch Erfahrung im Markt etwas machen. Wissenschaftler sind wichtig, ich habe null gegen Wissenschaft, aber die Wissenschaftler sind nicht die Trüffelschweine, die am Markt das machen. Deswegen hat Schumpeter gesagt, wir brauchen Unternehmer, wir brauchen Entrepreneurs, die sozusagen Erfindungen umsetzen, nicht Transferstellen, wo ein armer Beamter dann versucht, da irgendwie marktwirtschaftlich zu denken, sondern wir brauchen Trüffelschweine, sozusagen diese schumpeterschen Entrepreneurs, die brauchen wir. Die brauchen,
ja, Herr die Handrich, Sie sitzen da, Sie haben auch gerade in der Studie gekramt. Ich glaube, das ist ja auch so eine Schwäche in Berlin. Haben wir denn genügend Trüffelschweine?
Na gut, also ich will jetzt vielleicht nicht unbedingt auf diese Diskussion jetzt hier so genau eingehen. Also wenn man schaut, ist das schon so, dass ein Großteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben in Unternehmen gemacht werden. Das ist quasi per Definition verdammt nah am Markt, weil die Unternehmen das schon wissen. Und da hat Berlin eine gewisse Schwäche, weil wir einfach nicht so viele Unternehmen haben. Und die Forschungs- und Entwicklungsausgaben hängen auch sehr stark ab von der Unternehmensgröße. Berlin hat wenig große Unternehmen. Je größer ein Unternehmen aber ist, desto mehr kann es in diese Forschungs- und Entwicklungsausgaben investieren. Die größten Forschungs- und Entwicklungsausgaben in Deutschland ist, glaube ich, die Automobilindustrie, die weit über die Hälfte aller F&E-Ausgaben hat, haben wir in Berlin nicht. Das deutet schon in eine andere Richtung. Es hängt auch sehr stark vom Industriezweig, von der Branche ab, wie viel quasi da investiert wird in neue Produkte und Innovationen. In Berlin ist eine sehr starke Orientierung auf die öffentlich geförderte Forschung und Entwicklung. Das ist da, wo Berlin ein Leuchtturm ist, deutschlandweit. Und natürlich gibt es dabei immer Schwierigkeiten, dass also nicht alles, was an der Uni geforscht wird, dann am Ende auch in Innovationen am Markt und quasi in nachhaltige Unternehmen entsteht. Vieles, was auch in Berlin entwickelt wird, wird dann aufgekauft und dann wird dann woanders verwertet. Viele Studenten, die hier ausgebildet werden, arbeiten dann in Bayern und sonst wo. Das ist aber so in der Marktwirtschaft. Und die Berliner Politik hat eigentlich nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten, da was zu tun. Und wir haben halt Strukturwandel. Wir müssen sehen, dass das, was jetzt in Berlin passiert in den letzten 15 Jahren, dass es gibt positive Ansätze, die in die richtige Richtung zeigen. Ich denke hier nur an die Standorte in Adlershof oder ein Buch, das sind Erfolgsgeschichten. Das dauert halt lange. Und klar, Unternehmer kann man nicht züchten, Unternehmer braucht man. Das zeigen dann aber auch Studien im internationalen Vergleich, dass die Einstellung bei der Bevölkerung und beim Staat nicht unbedingt unternehmerfreundlich ist in Deutschland. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Den haben wir jetzt in dieser Studie nicht verglichen, Deutschland, weil wir nicht glauben, dass die Berliner weniger unternehmerisch tätig sind als, sagen wir mal, die Bayern oder die Rheinland-Pfälzer. Aber das ist im internationalen Vergleich haben wir hier Schwächen. Das kann man ganz deutlich sehen. Das kommt immer wieder zum Tragen. So dass also hier vielleicht ein Ansatzpunkt ist. Aber auch da gibt es ja in Berlin viele, viele, viele Programme, Projekte, Business-Wettbewerbe. Also
weil jetzt Herr Faltin ja nur noch mal auf die Unternehmen ganz stark, die Trüffelschweine der Unternehmen. Also die Mehrheit der Unterstützung und der Aktivitäten, die wir aus unserem Hause der Wirtschaftsverwaltung machen, geht an Unternehmen. So, jetzt können Sie die meinetwegen beurteilen, wie Sie das wollen. Also ob die gut sind, ob die schlecht sind. Aber unsere Unterstützung gilt wir haben arbeiten natürlich auch mit Forschungseinrichtungen, die in Kooperation sind, aber unsere Unterstützung gilt Unternehmern und Unternehmerinnen.
Was geben das Sie denn den Unternehmern da, wenn die also jetzt ein Forschungsprojekt haben?
Ganz Aktuelles sagen. Es gibt ein Unternehmen Biochrom. Die werden so genannt als Hidden Champions, also das ist nicht so ein ganz großes Unternehmen, glaube ich 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt einen Markt für Blutseren. So, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, habe da mehrere Seiten jetzt hier drin, ne? Blutserien. So, das sind also dort unterstützen wir, dass das, also das ist ein Unternehmen, das ist ja ein Unternehmen, dass die dort also ihren, dass die den Markt auch bedienen. Es gibt hier auch so einen ähnlichen Hidden Champion, also ein kleines Unternehmen in Weißensee, die haben, die machen die Produkte für Blutmessung, also für Diabetiker auch und so. Das heißt, das ist ein Unternehmen am Markt. Die verkaufen die international. Und wenn die natürlich, die haben aber, das sind, wie gesagt, so 20, 25 Leute waren das damals, als ich sie besucht habe, davon ist ein Fünftel macht Forschung, Entwicklung. Die müssen das auch tun, weil diese speziellen Angebote, die sie für den internationalen Markt produzieren, die müssen natürlich immer auf dem höchsten Niveau sein und auch konkurrenzfähig sein. Und deshalb bekommen, wenn die solche Projekte machen, können die bei uns beantragen und kriegen genau dafür das Geld. Also wir richten uns wirklich an die Unternehmerinnen und Unternehmer, damit sie das entwickeln.
Ein Mittel davon ist ja der Innovationspreis. Herr Mayer, was hat der Innovationspreis Ihnen jetzt eigentlich gebracht, Ihrem Unternehmen? Mehr Geld, mehr Umsatz, mehr Beschäftigte, besseres Image, weltweite Anerkennung?
Also weltweite Anerkennung nicht. Ich würde selbst sagen, dass die Wirkung über Berlin-Brandenburg hinaus nicht zu stark ist von dem Innovationspreis. Es hat im Wesentlichen, würde ich sagen, in der Region eine Bedeutung. Es hat ist ein Gütesiegel, weil es sehr ernstzunehmenden Auswahlprozess gibt, ein Komitee gibt, die Innovation prüft. Von daher öffnet es in Berlin Türen, macht bekannter, ist auch, glaube ich, wichtig beim Suchen und Finden neuer Mitarbeiter. Das war für uns die Hauptfunktion. Jetzt sind wir in einem bisschen ungewöhnlichen Markt vielleicht. Es gibt eher zu wenig Solarmodule als zu viele auf dem Weltmarkt. Wir haben eine sehr starke Nachfrage. Das heißt, wir haben auch nicht so stark versucht, über diesen Innovationspreis jetzt noch weitere Kunden zu finden. Kunden haben wir ohnehin mehr als genug im Moment.
Aber Sie sagen, der Innovationspreis wird vom Senat verliehen. Dann bekommen Sie den und dann öffnet sich beim Senat die Türen und Sie können dann prima arbeiten. Herr Heinrich, Sie haben den Innovationspreis sich ganz genau angeguckt und die Wirkung. Sie sagen ja, dass der Innovationspreis bringt ganz viel. Positive Image-Effekt, hohe Markteinführungsquote, mehr Umsatz, mehr Beschäftigte.
Also das, was Sie jetzt aufgezählt haben, das sage nicht ich, sondern das sagen die Preisträger. Und wir haben in dem Zeitraum von 1997 bis 2007, und da haben sehr viele eben gesagt, es regt an zu weiteren Innovationen, es regt an zu weiteren Forschungen. Es ist ein Imagegewinn, den Sie haben. Es wirkt sich nicht unmittelbar auf den Umsatz aus. Wir sehen auch, dass im ersten Jahr nach der Preisverleihung keine signifikante Änderung beim Umsatz zu beobachten ist, sondern es wirkt indirekt. Das kommt dann wesentlich später. Was auch gerade angesprochen wurde, der Innovationspreis hat eine gewisse regionale Bedeutung. Hier muss man ja Folgendes sagen, der Innovationspreis Berlin-Brandenburg ist der älteste in Deutschland. Inzwischen gibt es aber so viele Innovationspreise, dass man einfach den Überblick verloren hat. Jede Kreissparkasse verleiht inzwischen einen Innovationspreis. Es gibt welche für Branchen, für Regionen, für Innovationen etc., sodass man also schon auch hier sehen muss, dass Berlin an dem Preis etwas vielleicht verändern sollte in die Richtung, dass er doch wieder ein paar Alleinstellungsmerkmale bekommt. Weil in der Regel ist es einfach nur etwas, wo man sich trifft, schöne Fotos in der Lokalpresse sind und das war's dann. Also hier ist, glaube ich, noch wichtig, dass Berlin, Brandenburg da auch etwas weiter darüber hinaus machen, als nur die Übergabe des Preises und das Überreichen eines Schecks. Das wäre vielleicht eine Anregung.
Frau Nehrung, Sie nicken gerade beifällig. Haben Sie da irgendwie Pläne, dass Sie den Innovationspreis vielleicht nach 25 Jahren verändern?
Also diese Anregung, dass wir tatsächlich Innovation weiterfassen, auch über die ganz starke Hightech-Fokussierung hinaus, die für Berlin aus meiner Sicht trotzdem richtig ist, die nehmen wir auf, die werden wir sicher diskutieren jetzt, weil die Studie ist ja jetzt gerade erst vorgelegt. Das heißt, wir müssen uns natürlich erstmal damit nochmal beschäftigen. Aber um das jetzt auch nochmal deutlich zu machen, weil das häufig ja nicht so bekannt ist, das ist ja nicht nur beim Innovationspreis so oder das ist nicht nur beim Unternehmerinnenpreis so oder beim Qualitätspreis so, der verliehen wird. Dahinter steckt ja ein ganzes System an Bewertung, an Unterstützung, an Kriterien. also die Unternehmen, also es ist erstmal eine, es ist, das zeigen ja die Ergebnisse, dass die Jury offenbar gut arbeitet an der Stelle. Das denke ich schon, das kann man so sagen. Das heißt, die meisten Unternehmen sind tatsächlich am Markt. Sie haben sich gut entwickelt. Sie haben ihre Innovation auch verwirklicht in Produktion und auch in wachsende Unternehmen. Das kann man hier sagen, jedenfalls die, die ausgezeichnet worden sind. Und dahinter steckt aber, wie gesagt, nicht nur eine Bewertung. Dahinter steckt eine Debatte. Dahinter stecken Unternehmensbesuche. Dahinter steckt, wenn man will, dass man auch hier und dort ein Coaching, also da gibt es ja andere Systeme noch, die denn da Wirken erhalten kann, also ein Coaching erhalten kann. Das heißt also, ein Preis, der Akt der Übergabe ist ja wirklich nur das i-Tüpfelchen dann. Aber dahinter ist ja, da steckt ja viel, viel mehr.
Will der Wirtschaftssenat denn an der Preisvielfalt hier in der Region festhalten? Sie hatten die Preise eben gerade selber aufgeführt. Businessplan, Qualitätspreis, Unternehmerinnenpreis, Innovationspreis.
Ja, weil das ist alles was anderes.
Also zum Schluss haben Sie mehr Preise als Innovation.
Ja, Herr Falk, sicher.
Naja, also ich meine, das nicht. Ist ja
also durchaus. Zum Glück sind wir da noch weit von entfernt, weil wir haben am Sonnabend hier in diesem Hause den Unternehmerinnenpreis verliehen und das können sich gerne von den Unternehmerinnen, das ist das dritte Mal passiert, erläutern lassen, was das bedeutet, auch für sie selber und auch für das Thema. Ist ein ganz anderes Thema nochmal. Also und ein Qualitätspreis, das ganze Thema Zertifizierung, Qualitätsmanagement hat natürlich auch, also sicherlich was auch mit Produktion und mit Innovation auch zu tun, hat aber völlig andere Schwerpunkte. Und dort wird auch richtig was in Bewegung gesetzt. Hier haben wir jetzt den Innovationspreis untersucht, den, das wusste ich vorher nicht, der älteste der Bundesrepublik ist.
Kommen wir zur Wirtschaftsfreundlichkeit Berlins. Da muss ich einfach mal noch drauf zu sprechen kommen, dass wir hier in Berlin es ja nicht so mit der Freundlichkeit haben, ist ja bekannt, das wissen alle. Aber dass wir auf die Frage nach der Wirtschaftsfreundlichkeit den letzten von 50 Plätzen eingenommen haben und München seinen ersten Platz behaupten kann, das ist aus meiner Sicht bitter, wo wir hier über Innovationen sprechen und neue Unternehmen etc. etc. Frage an alle. Frau Nehring-Venus, Sie vielleicht als Erstes. Woran liegt das, dass Berlin, obwohl wir, wie wir jetzt ja ausreichend diskutiert haben, beim Innovationsindex, wenn wir uns jetzt nur mal alleine sehen als Stadt, auf Platz 4 liegen, knapp hinter München, wir bei der Wirtschaftsfreundlichkeit an letzter Stelle liegen?
Ja, weil man sich solche Untersuchungen mal sehr genau angucken muss. Das ist eine Untersuchung, die erstens ganz kleine Städte mit Metropolen untersucht. Also das ist schon mal ein Unterschied. Nun kann man ja zwischen München und Berlin erstmal jetzt nehmen. Da haben sie die anderen, haben sie ja erstmal nochmal draußen gelassen. Aber wenn man, wir haben tatsächlich in Berlin, und das ist das, eine hohe Arbeitslosigkeit. Ja, wir sind die Stadt mit dem höchsten Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund, die auch also ganz spezielle Probleme haben. Wir haben auf der anderen Seite all das Positive, was wir heute besprochen haben. Wir haben aber auch so, das wird dort unter Wirtschaftsfreundlichkeit zum Beispiel verstanden. Und da haben wir tatsächlich noch ganz viel zu tun.
Ich wollte mal fragen, bei Ihren Studenten, die dann Unternehmer werden wollen, haben die es denn so einfach, dann ein Unternehmen zu gründen? Fällt das leicht in Berlin?
Also zunächst mal zu sagen, wir haben in meinem Umfeld ungefähr 12 erfolgreiche Unternehmen, davon eines immerhin mit 200 Angestellten, allein hier in Berlin, noch ein paar sonst wo, ohne Subvention, ohne Anträge. Und dieser Bereich von Gründung, der Spaß macht, der ein Stück weit auch eine Lebensperspektive entwickelt, und nicht abhängig ist von Patenten und Förderanträgen, das kann ja auch Spaß machen, der kommt zu kurz. Das ist im Kern meine Kritik. Das kommt zu kurz. Wir haben hier eigentlich in Berlin gute Ansätze. Dieser Medici-Effekt, der findet im Kleinen ein bisschen statt. Aber die sitzen hier weder auf dem Podium, noch interessieren sie sich für sowas, weil sie das Gefühl haben, dass das alles ein bisschen angestaubt ist. Wir müssen, glaube ich, in Berlin den Begriff von Unternehmertum etwas entstauben und etwas modernisieren. Und dann kriegen wir auch weniger Wirtschaftsfeindlichkeit.
Ich möchte jetzt Herrn Hanrich noch mal fragen als Wissenschaftler. Sie haben sich jetzt den Innovationspreis angeguckt, den Innovationsindex haben Sie errechnet. Würden Sie sagen, ja, Berlin muss da noch was tun?
bei dem Städteranking, was hier mehrfach schon angesprochen wurde, sind sehr viele, ich glaube über 100 Indikatoren zusammengeflossen, die auch ein bisschen zwiespältig bewertet wurden an der einen oder anderen Stelle. Und da hat natürlich Berlin ein Problem. Ein Großteil der Bevölkerung hier lebt von sozialen Transfers. Das ist ein Problem. Das haben sie in München nicht in der Form. Der öffentliche Dienst ist der größte Arbeitgeber in Berlin. Das ist auch ein Problem. Hier steht aber die Politik auf ein bisschen vor so einem Dilemma. Je größer der öffentliche Dienst ist, desto weniger ist es quasi dem Unternehmersektor einfach, in der Stadt sich durchzusetzen. Das strahlt natürlich hinaus. Ja, wenn Sie in Hartz-IV-Gegenden kommen, da unternimmt niemand mehr was. Auch nicht die Leute mit Abitur. Ja, also das ist dann schwierig. Die Wirkungskette ist hier vielleicht so ein bisschen indirekter Art, sodass der Senat vor der Frage steht, also sozialer Frieden und die Arbeitslosenquote immer im Auge behalten und dafür den öffentlichen Dienst quasi halten, mit allen möglichen kreativen Arbeitszeit- und Bezahlungsmodellen, dass da möglichst Ruhe an der Front ist, heißt aber natürlich auch, dass viele Ressourcen in der Stadt zum öffentlichen Dienst hin verteilt werden und nicht mehr für den Unternehmensbereich zur Verfügung stehen. Also das ist eine schwierige Frage, das ist eine politische Entscheidung und im Prinzip wird die bei jedem Abgeordnetenhauswahl in Berlin von der Bevölkerung getroffen.
Frau Nehring-Venus, ich möchte Ihnen das letzte Wort geben. Wir möchten jetzt nicht noch 2 Stunden über den öffentlichen Dienst reden, obwohl wir könnten da wahrscheinlich auch 3 Stunden drüber reden. Wie kann man Berlin noch wirtschaftsfreundlicher machen und vielleicht noch innovativer?
Also wir werden jedenfalls erstmal zum 25. Mal den Innovationspreis vergeben. Das war ja der Anfang dieser Runde. Wir werden uns mit den Hinweisen, die hier herausgearbeitet werden, beschäftigen. Ich habe auch Herrn Falting sehr genau zugehört welche Vorschläge, welche Richtungen man da auch wirklich umsetzen kann. Da sind aber noch weitere Debatten wären da notwendig, weil ich denke, dass wir auf dem Gebiet der Innovationsstrategie hier auch gut vorangekommen sind. Und das zeigt ja jetzt diese erste Entwicklung, doch eine zunehmende Erwerbslosenanzahl. Also es sind mehr Menschen hier auch selbstständig tätig, unternehmerisch tätig, aber auch angestellt tätig und nicht, also vordergründig nicht im öffentlichen Dienst. Und die andere Seite sagt, dass Berlin eine sehr lebendige, kreative Stadt ist, die also viele junge Menschen mit Ideen hat, junge und alte Menschen mit Ideen hat, die auch Migrantinnen und Migranten mit Ideen hat. Und da wollen wir einfach anknüpfen. Und ich denke, wir werden diese Innovationsförderung sicherlich hier und da immer mal nachgesteuert, aber fortsetzen.
Gut, das war unser Apropos Innovationspotenziale in Berlin und Brandenburg. Meine Gäste auf dem Podium waren Almut Nehring-Venus, Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Günter Faltin, Leiter des Arbeitsbereichs Entrepreneurship der FU Berlin und Vorstand der gleichnamigen Stiftung, Lars Handrich, Geschäftsführer der DEW Econ GmbH, das Consulting-Unternehmen vom DEW Berlin, und Nikolaus Meyer, Geschäftsführer CypherCell Solartechnik in Berlin, Innovationspreisträger 2006. Mein Name ist Ute Holzhey. Danke für Ihr Interesse und tschüss.